Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Über die Arbeitsbedingungen in der Gig-Economy, da haben wir bei Breitband häufiger berichtet. Es ging zum Beispiel um die Deliveroo-Fahrer, die versuchen, sich kollektiv zu organisieren. Das waren diese Fahrradfahrer, die Essen ausgefahren haben für Restaurants. Dann ging es mal um YouTuberInnen, die ihre eigene Interessensgemeinschaft aufbauen wollten. Aber das Ökosystem der Gig-Economy ist ja ziemlich groß geworden mittlerweile. Und wir wollen heute nochmal genauer drauf schauen, und zwar auf einen Bereich, der bisher weniger sichtbar war als jetzt die Fahrradkuriere, die man vielleicht überall in der Stadt sieht. Und über einen Bereich, über den man nicht so gerne spricht, nämlich eine Plattform, die Putzfrauen und Putzmänner vermittelt.
Genau gesagt geht es um eine Geschichte von einer Frau, die wir Marie nennen wollen und von der wir sagen, dass sie aus Bolivien kommt, um ihre Persönlichkeit zu schützen. Marie wollte nach Deutschland und eine Freundin von ihr hat das auch schon gemacht. Die war schon hier in Deutschland und die hat ihr diesen Rat hier gegeben.
Was sie mir sagte war, schau mal, du hast keine Arbeit und fängst hier gerade erst an. Wenn du bei Helpling anfängst, kannst du dir deinen Tag selbst einteilen und erst mal etwas Geld sparen, um dann leichter Arbeit zu finden. Das hat mir nicht nur meine Freundin erzählt, sondern viele andere auch.
Okay, Helpling, habe ich schon von gehört. Das ist so eine Online-Plattform, wo man sich ja so eine Reinigungskraft buchen kann und die dann vermittelt wird, also eine von einigen, von vielen Plattformen, die das machen, also so eine Art Uber oder Lieferando für die Haushaltshilfe.
Genau, und Vermittlung ist hier wichtig, ne? Also Helpling sieht sich selbst als reine Online-Vermittlungsplattform. Darüber reden wir später noch, das wird noch wichtig. Marie fängt dort auch an. Sie muss da aber für so einen kleinen Einführungskurs machen und sie muss ihre Dokumente hinterlegen. Das geht aber recht gut los mit diesem Job. Also sie lernt nette Leute kennen, ihre Kundinnen und Kunden sind sehr freundlich zu ihr, sodass eine Mail fast so ein bisschen untergeht. Und in der heißt es aber, dass ein Kunde ungefähr 50 Euro nicht gezahlt hat. Und das hier ist jetzt eine deutsche Übersetzung der englischen Mail.
Trotz wiederholter Erinnerungen von unserer Seite wurde noch keine Zahlung ihres Kunden Peter Lehmann vorgenommen.
So, also Lehmann haben wir ihn genannt. Dieser Lehmann, der hat nicht nur einmal nicht gezahlt, der hat etwa 10-mal nicht gezahlt. Und in dieser Zeit kamen so gut 500 Euro dabei zusammen.
Okay, das ist schon mal schlimmer als 50 Euro. Okay.
Und Helpling bietet Marie an, diesen Fall an ein kooperierendes Inkasso-Startup weiterzugeben, um eben Maries Chancen zu erhöhen, dass sie ihr Geld auch wiederbekommt. Und Marie muss zustimmen, das macht sie auch. Aber da kommt noch eine andere Nachricht, und zwar über Instagram. Und die kommt von Lehmanns Freundin oder besser von seiner Ex-Freundin.
Sie sagte mir, verdammt, meine Situation tue ihr so leid, aber dieser Mensch sei nicht der, für den wir beide ihn gehalten haben und dass sie ihm selbst zum Opfer gefallen sei. Ihr Freund hat sie bestohlen und erst darüber hat sie herausgefunden, dass er noch eine andere Identität hat. Sie hat mich kontaktiert, damit ich bei der Polizei Strafanzeige stelle.
Ah, krass. Okay, also das war jetzt kein simpler Fehler, weil das kann ja mal passieren. Irgendwie vergessen, Kontoeinstellungen zu aktualisieren, Konto gewechselt, was auch immer. Das war das aber hier nicht, es ist kein Fehler, sondern dieser Lehmann, der eigentlich anders heißt, der ist kriminell.
Also möglicherweise, ne? Das wissen wir noch nicht. Aber Marie hat davor natürlich Angst und deswegen geht sie auch direkt in das Büro von Helpling. Und dort hat sich offenbar die Ex-Freundin auch schon gemeldet, dort weiß man Bescheid. Aber Marie wird eine Sache ganz klar gemacht. Helpling sei nicht ihre Firma, sie sei keine Angestellte und sie müsse sich demnach eben auch selbst darum kümmern, dieses Geld zurückzubekommen. Und das macht Maria auch. Zusammen mit Peter Lehmanns Ex-Freundin stellt sie Strafanzeige bei der Polizei.
Ich glaube, ich wäre total fertig in so einer Situation, weil ich denken würde, dass die Firma, für die ich arbeite oder die mir diese Aufträge vermittelt, dass die mir jetzt auch helfen würde in einer Situation, wo mir plötzlich ja ein großer Teil meines Einkommens fehlen würde.
Ja, und das ist auch so ein Punkt dieser Skepsis, ne? Das ist einerseits, dass sie ein komisches Gefühl bekommt, in neue Wohnungen zu gehen und neue Klientinnen und Klienten kennenzulernen. Aber genau das, was du sagst, es wird halt sehr klar, da steht kein Unternehmen hinter ihr. Und Helpling hat das auch nochmal uns, also Breitband, gegenüber klargemacht. Man sei eine reine Online-Vermittlungsplattform, ja, zwischen Haushalten und Reinigungskräften. Man stellt hier im Prinzip nur eine Technologie zur Verfügung, damit die beiden, also Haushalte und Reinigungskräfte, sich finden können. Mehr nicht.
An Maries Stelle würde ich jetzt sagen, okay, tschüss, danke, das war's jetzt mit uns beiden, mit der Technologieplattform und meinen Fähigkeiten. Aber wie macht sie weiter?
Naja, sie ist ein bisschen in einer anderen Situation als wir jetzt hier im Radio. Ne? Mhm. Marie, die braucht unbedingt Geld. Sie kann noch nicht Deutsch. Deswegen ist es auch schwer für sie, einen anderen Job zu finden. Mhm. Und sie braucht aber auch ein bisschen Geld, weil ihr Visum im Juni ausläuft. Da muss sie ja ein bisschen Einkommen vorweisen. So, das ist die eine Sache. Und dann geht jetzt auch noch so eine kleine Unglücksphase los. An einem dieser letzten Regentage in diesem Jahr, da fährt sie zu einem ihrer Kundinnen mit einem Fahrrad und mit dem baut sie einen Unfall. Und sie entscheidet, okay, das Rad, das fährt nicht mehr, ich muss es schieben. Sie schiebt es zu sich nach Hause, kommt zu Hause an und kontaktiert dann ihre Klientin. Und die reagiert eigentlich sehr verständnisvoll.
Ja, würde ich wahrscheinlich auch so machen, wenn man mir schreiben würde, Mensch, ich bin hingefallen, habe mir weh getan, ich kann heute nicht kommen. So.
Ja, aber die Kundin, die hatte Helpling schon kontaktiert. Klar, aha, sie wollte jetzt eben auch fragen, was ist denn los? Und deswegen bekommt Marie wiederum eine Mail von Helpling.
In Übereinstimmung mit unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen, § 7 Absatz 3, die Sie während des Registrierungsprozesses akzeptiert haben, sind wir berechtigt, Ihnen eine Gebühr von 50 Euro in Rechnung zu stellen, wenn Sie zu einem vereinbarten Termin nicht erscheinen.
Diese Gebühr ist eine Pauschale. Die braucht eben Helpling, um den Verlust der Provision auszugleichen. Das ist das Geld, was Helpling anteilsmäßig von den Reinigungskräften bekommt, wenn sie putzen gehen. Und dann gleichen sie damit eben auch noch Bearbeitungskosten aus. Das passiert eben, das sind diese Stornogebühren. Aber das ist noch nicht alles. In der Mail ist noch eine andere Information.
Sie erhalten derzeit keine neuen Kundenanfragen. Wenden Sie sich an den Helpling-Service, um Ihr Profil wieder für Kunden sichtbar zu machen.
Helpling kann auch auf die Profile zugreifen und sie unsichtbar machen. Und Marie, die macht das so richtig nervös, weil die braucht natürlich ihr Profil und das schreibt sie Helpling auch, weil sie, das ist ihre Arbeitsgrundlage, ja? Klar. Nur so kann sie andere Klientinnen und Klienten kontaktieren. Das löst sich im Prinzip auch ein Teil des Problems, weil Helpling sehr schnell ihr Profil wieder freigibt. Aber okay, diese 50 Euro, ne, die sind natürlich jetzt erstmal weg. Und die, schreibt ihr Helpling, die gibt es erst dann zurück, wenn Marie tatsächlich zum Putzen erscheint, wenn sie also ihren Arbeitsauftrag bei dieser Kundin auch wahrnimmt.
Zum Glück hatte sie mir damals noch nicht abgesagt. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich in der Zukunft noch bei ihr putzen werde. Aber das ist nicht passiert, denn dann kam das Coronavirus. Meine Klientin schrieb mir eine Nachricht, dass wir besser noch ein bisschen warten, weil alles so neu ist. Aber vor kurzem hat sie mir dann doch abgesagt. Ich konnte meinen Auftrag bei dieser Klientin also nie erfüllen.
Dieser Auftrag ist jetzt weg, genau wie die Gebühr, zumindest bis jetzt, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, Freitagmittag. Und alle anderen Aufträge, die sind wegen des Coronavirus auch weg. Also Marie hat aktuell einen einzigen Klienten. Und auf Nachfrage spricht Helpling per Mail von einem Einzelfall, der jetzt sehr ärgerlich sei, aber dass sich die Reinigungskräfte immer an den Service von Helpling wenden können. Und sie schreiben auch, dass vor allem jetzt, so im Zusammenhang mit dem Coronavirus, es da einige Veränderungen gegeben hat und dass man sich eben diese ganzen einzelnen Fälle auch individuell nochmal anschauen kann und die dann eben nochmal bewerten kann. Und diese Informationen, die haben wir Marie natürlich zukommen lassen.
Die erste Frage, die ich die ganze Zeit stellen wollte, als du die Geschichte erzählt hast, Jenny, ist das alles legal? Hat sie überhaupt irgendwelche Rechte bei Helpling? Weil so, wie es sich für mich anhört, gar nicht.
Also nach der Auffassung von Helpling legal ja und Rechte natürlich nein. Das Unternehmen sagt ganz klar, sie sei eine selbstständige Dienstleisterin. Und als Selbstständige hast du genau keine Arbeitsrechte. Mhm. Also das sagt nicht Helpling so, das ist leider so das Gesetz. Aber ich finde, diese Haltung, die kann man schon anzweifeln. Denn so ähnlich wie in sämtlichen Plattformen der Gig-Ökonomie haben wir es ja jetzt hier nicht mit zwei Menschen auf Augenhöhe zu tun, ja, zwischen Selbstständigen und ihren Kundinnen und Kunden. Und warum das so ist, das hat mir Martin Riesack erklärt, Professor am Institut für Arbeits- und Sozialrecht an der Universität Wien. Der sagt nämlich, es kommt hier eben noch eine dritte Person hinzu.
Das ist die Plattform. Das heißt, es gibt ein, ich würde fast sagen, quasi Arbeitnehmerverhältnis zu dieser Plattform, die dann diese Person, die diese Leistungen anbietet, an die Dritten, an die Kundinnen vermittelt. Und dieses besondere Verhältnis, nämlich diese extreme Machtposition der Plattform, die ja der Matchmaker, quasi das Bindeglied zwischen beiden ist, das macht dieses Verhältnis so besonders.
Das formuliert er natürlich auch ganz vorsichtig, ne? Quasi-Arbeitnehmerverhältnis. Und das sagt er so vorsichtig, weil das natürlich das Kernargument dieser Plattformen ist. Zu den Arbeiterinnen und Arbeitern besteht genau kein Arbeitsverhältnis. Denn wäre das so, dann müssten sie ja sämtliche Sozialversicherungen, Urlaubsgeld, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und so weiter bezahlen. Weil das sind alles die Arbeitnehmerinnenrechte. Ja, aber das ist hier eben nicht das Geschäftsmodell.
Ja, ich denke da auch noch an ganz, ganz andere Dinge, wie zum Beispiel die Sicherheit von den einzelnen Menschen, die ja anscheinend komplett selbstständig und frei sind und einfach ja ihre Dienste als Putzkräfte dem freien Markt anbieten und da irgendwie diese Plattform nutzen. Also ist das jetzt wirklich so, dass es ganz legal ist? Es besteht gar kein Arbeitsverhältnis bei den Fahrerinnen, bei den YouTuberInnen, bei den Reinigungskräften zu diesen Plattformen?
Ja, gerade mit dem Schutz, da reden wir auch gleich nochmal drüber. Aber diese Frage, ist das kein Arbeitsverhältnis? Das sieht so sehr danach aus. Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Und wenn man sich das Arbeitsrecht anschaut, dann wird da ja nicht gefragt, was im Vertrag steht, sondern man stellt die Frage, sind die Beschäftigten, sage ich jetzt mal, sind die weisungsgebunden oder nicht? Also gibt es da einen Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin, die dem Beschäftigten sagt, tu das an diesem Ort, zu dieser Zeit, das musst du hier und da erledigen. Ne? Und wenn es das nicht gibt, dann sind sie eben frei. So, und Helpling argumentiert natürlich, dass die Menschen, die ihre Arbeit über Helpling finden, ihre Preise selbst bestimmen können und dass sie ihre Zeit frei einteilen können. Aber ich frage mich auf der anderen Seite, was ist denn mit all diesen Kontrollmöglichkeiten, die Plattform auch hat, beziehungsweise das Unternehmen dahinter, ne? Die Gebühren, den Zugriff auf die Konten, die Bewertungen auf der Plattform. Es ist ja nicht so, dass man jetzt bei Helpling zum Beispiel ganz viele gute Rezensionen sammeln kann und dann geht man danach zu einem anderen Dienstleister und sagt, hey, ich habe hier diese ganzen guten Bewertungen bei Helpling besorgt. Das heißt, es macht schon so einen kleinen Login-Effekt. Du bist ja auf diese Plattform eigentlich angewiesen.
Genau, und wenn das einfach nur pure Vermittlung wäre, würde ich jetzt denken, dann würde Marie vielleicht einfach die Nummer von einer möglichen Kundin bekommen und dann alles Weitere mit ihr ausmachen. Und Helpling würde dann außen vor sein. Vielleicht bekommt Helpling dann, keine Ahnung, einen Euro oder sowas dafür, dass sie das vermittelt haben. Und alles andere passiert zwischen Kundin und Putzkraft.
Das sind jetzt alles Kriterien, die man vielleicht identifizieren könnte und die uns so ein bisschen Aufschluss darüber geben könnten, was für einen Status denn diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben für die Plattform. Und jetzt kommt aber das große Aber. Das, was wir uns gerade so schön zurechtgelegt haben oder wie das für uns aussieht, das kann man eben nicht machen. Und das sagt Robert Fuß von der IG Metall. Der beschäftigt sich dort seit langem mit den Rechten von Crowdworkern. Und der sagt, man kann sich niemals nur die Plattform ansehen. Das reicht nicht aus. Man muss immer den Einzelfall betrachten.
Wenn man zum Beispiel so ein Kriterium nimmt wie persönliche wirtschaftliche Abhängigkeit, dann ist die Frage, wie hoch ist eigentlich der Verdienst des einzelnen Beschäftigten? Macht er das nur ein bisschen nebenbei und verdient sich ein Zubrot oder ist das seine Haupterwerbsquelle und ist er darauf angewiesen, da zu arbeiten, weil er ansonsten ohne einen relevanten Anteil seines Einkommens dasteht? Und das bedeutet, man muss tatsächlich immer an den Beschäftigten anknüpfen, wenn man den Kriterienkatalog nimmt und es reicht nicht, die Plattform an sich anzugucken, sondern es sind immer die Umstände des Einzelfalls entscheidend.
Und wenn man jetzt mal diese Kriterien, die er hier so durchblicken lässt, wenn man die jetzt mal nimmt, Abhängigkeit, Haupterwerbsquelle und wir haben nochmal so unseren Marie-Fall vor Augen, dann könnten wir natürlich, wie wir eben so ein bisschen haben durchklingen lassen, vielleicht auf diese Idee kommen, besteht hier eine Scheinselbstständigkeit und keine richtige, echte Selbstständigkeit. Das besteht eben in diesem Einzelfall. Das sind vielleicht die Umstände, die Maries Fall charakterisieren. Aber bei Helpling sind natürlich ganz viele Leute, die diese Plattform Helpling benutzen, die tatsächlich mit der Plattform nur so eine Art Zubrot verdienen, die eigentlich ganz gut auskommen, die noch andere Kundinnen und Kunden haben oder vielleicht noch ein anderes Dienstleistungsunternehmen haben. Und für die trifft dieser Fall eben nicht so. Und somit wird Maries Fall zu einem Einzelfall und man kann diese rechte Frage an ihrem Beispiel auch nicht beantworten.
Aber wenn du sagst, okay, das ist alles ein Einzelfall, dann ist das ja total schwierig zusammenzufinden und eine gemeinsame Basis zu finden. Also was ist da die Hoffnung, was ist da die Möglichkeiten, wenn also Gewerkschaften oder
Du denkst vielleicht da so ein bisschen, wenn du sagst, sich zusammenschließen, so an die YouTubers Union, ne? Die haben das auch gemacht, aber natürlich, das sind ja alles Freie, alles Selbstständige, die selbst, die können ja keine Gewerkschaft gründen, die können eben nur diese Interessenvereinigungen gründen und die könnten natürlich, ja, im Prinzip könnten sie sich zusammentun und so ihr Anliegen sichtbarer machen, ne? Aber das ist ein bisschen schwieriger bei so den Reinigungskräften, die wenig organisiert sind und viel, wenn man sich die Profile anschaut, auch so aus dem migrantischen Milieu kommen. Ist jetzt nicht wie die Fahrradkuriere, die sich ständig treffen oder die YouTuberInnen, die sowieso schon sehr gut vernetzt sind. Deswegen, ja, genau, was du fragst, was ist mit der Rolle der Gewerkschaften? Die engagieren sich das schon. Also jetzt zum Beispiel die IG Metall, die vertritt einen Crowdworker in einem Gerichtsprozess und die Schwesterngesellschaft, die NGG, die Gewerkschaft für Nahrung, Genussmittel, Gaststätten, die vertritt einen Fall unter den Fahrradkurieren. Womit sie aber vorsichtig sind, zumindest gilt das für die IG Metall, das hat mir auch Robert Fuß gesagt, ist das große Thema Regulierung. Aha. Sie finden jetzt nicht, dass man da das Kind mit dem Bade ausschütten sollte. Die sagen, wir haben einen ziemlich guten Sozialstaat und deswegen müsste man eher so eine andere Herangehensweise haben. Man müsste eigentlich mit den Plattformen kooperieren.
Und wir haben gute Bestrebungen mit den Plattformen zusammen, dass es halt 9 Plattformen gibt, die diesen Code of Conduct unterschrieben haben und wo wir vor 2,5 Jahren eine Ombudsstelle eingerichtet haben im November 2017, wo sich Crowdworker hinwenden können, wenn es Beschwerden über diese Plattformen gibt, und dann entscheidet darüber diese Ombudsstelle, die neutral bzw. paritätisch besetzt ist.
So, also ich finde das total wichtig, was die Gewerkschaften da machen. Diese Ombudsstelle ist was Gutes, dieser Code of Conduct, diese Selbstverpflichtung auch. Aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, als Robert Fuß mir das erzählt hat, dass mir das nicht ausreicht.
Ja.
Da würde ich mir eigentlich, also wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, ja, das sind prekär Beschäftigte, die ein ganz anderes Problem haben, als irgendwie ihre Rechte durchzukämpfen. Und deswegen würde ich mir mehr wünschen als Selbstverpflichtungen.
Ja, und vor allem, man legt dann ja wieder die Hoffnung auf die Plattformen, die dann ja nachbessern sollen.
Genau.
Aber und zwar freiwillig.
Wenn das eine Plattform macht, dann hat die natürlich einen Wettbewerbsnachteil gegenüber den Plattformen, die das nicht macht.
Genau.
Aber das sagt Robert Fuß auch, deswegen müsste es eigentlich so ein paar Standards geben, die die Politik durchsetzt.
Und wer könnte jetzt dabei helfen, diese Arbeitsrechte umzusetzen? Also gibt es da Leute, die sich schon jetzt engagieren?
Ja, Leute ist interessant. Also Martin Riesack sagt dazu, man muss auf die Politik setzen. Und fand ich interessanterweise auf das Arbeitsrecht. Also der will richtig nochmal an diese Frage ran, als was gelten denn die ArbeitnehmerInnen der Gig Economy? Ja, sind das Angestellte oder sind das Selbstständige? Das ist hier eigentlich das eigentliche Problem, findet er. Aber dafür gibt es eine ganz einfache Lösung, nämlich die.
Indem man eine gesetzliche Vermutung aufstellt, dass man sagt, ihr seid Arbeitnehmer der Plattform und wenn die Plattform das nicht möchte, dann muss sie das vor Gericht beweisen. Das heißt, man verschiebt hier sagen, die Beweislast, die Rollen im Verfahren. Das heißt, wir haben die Leute dann verstärkt im Arbeitsrecht drinnen und dort haben wir eh das volle Instrumentarium für alles.
Okay, das klingt nach einer viel komplexeren Aufgabe, als ich mir das vorgestellt habe, also um da Leuten wie Marie zu helfen. Gibt es denn vielleicht gute Beispiele, an denen man sich entlanghangeln kann, wo man sehen kann, da hat es vielleicht funktioniert mit der einen Branche in dem anderen Land oder so. Also gibt es da irgendwas, woran man sich halten kann?
In Kalifornien gibt es seit diesem Jahr das sogenannte AB5 und das sieht vor, dass ArbeiterInnen als Angestellte gelten, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Also hier sind wir wieder bei den Kriterien, ja. Und solche Kriterien könnten sowas sein wie, arbeiten diese Menschen regelmäßig für die Plattform, arbeiten sie hauptsächlich für die Plattform und wenn das so ist, dann werden eben diese Sozialabgaben fällig. Und in Kalifornien hat das jetzt besonders die Fahrdienstvermittlerkonkurrenten Uber und Lyft getroffen, weil das geht natürlich genau in ihr Geschäftsmodell. Und die wollen sich auch gegen dieses Gesetz wehren. Also das kann natürlich sein, dass das hier noch ausgefochten wird. Aber erstmal muss man schon sagen, dass die auch ihre App überarbeitet haben. Die Arbeitsverhältnisse sind jetzt besser, könnte man sagen, für die Uber-Fahrerinnen und Fahrer, die jetzt zum Beispiel Fahrten absagen können und ohne eine Strafgebühr dafür zu bezahlen. Die Preise sind auch transparenter.
Das überzeugt mich alles nicht, muss ich zugeben. Also so, das klingt für mich nicht, als gäbe es da jetzt eine Lösung, wo man sagen kann, okay, und jetzt gibt es eine Lösung und jetzt kann man schön weitermachen. Und ich frage mich jetzt so, okay, wenn ich jetzt nachdenken würde, ich möchte eine Haushaltshilfe haben, ich möchte jemanden, der bei mir putzt in der Wohnung, ich hätte jetzt Bedenken, so eine Plattform zu benutzen. Also ist das richtig? Ist das falsch? Ich bin mir da nicht sicher, wie ich jetzt damit so als Nutzer auch verfahren soll.
Ja, ich glaube, das muss wirklich jeder selbst entscheiden, ob er jetzt eine Plattform boykottiert oder nicht, weil natürlich sind die praktisch für unseren täglichen Gebrauch. Ich glaube, das ist auch nichts, was man auf Nutzerinnen und Nutzer wiederum abwälzen kann. Wir alle können dieses Thema, glaube ich, sichtbarer machen. Aber damit dieser Konflikt auf Augenhöhe ausgetragen wird, müssten diese Entscheidungen Staaten treffen. Also es müsste zwischen Staaten und diesen transnationalen Unternehmen stattfinden. Und dann finde ich das irgendwie fair, als wenn jetzt jede einzelne Arbeiterin oder Arbeiter sich irgendwie durch die Instanzen klagt.
Was natürlich schade ist, ist, dass diese Fragen jetzt im Moment, also in Zeiten der Krise, wahrscheinlich eher hinten anrücken. Und dabei, das fand ich, hat die Geschichte von Marie auch sehr deutlich gezeigt, ist das ja ein total drängendes, sehr, sehr aktuelles Problem, was dann die Gig-Economy-Arbeiterinnen und Arbeiter jetzt gerade haben.
Ich finde, man kann das nicht so machen, dass man sich einfach nur darauf zurückzieht, dass man eine Technologie ist, sondern man hat einfach auch eine Verantwortung, weil man wirkt hier einfach sehr stark in Arbeitsverhältnisse rein.